Gut, dann machen wir weiter. Guten Tag. Es ist keine Schwamm da, doch. Da ist ein. Okay. Gut, zu Übungen. Zunächst einmal, im Moment sind die Übungstermine. Vorläufig fest. Mittwoch 12 bis 14, Mittwoch 16 bis 18 und der schon sehr beliebte Termin Donnerstag 10 bis 8. So und 8 bis 10, so. Es gibt auf der Webseite eine Möglichkeit, sich da zuzuordnen. Und dann gibt es auch noch eine Kategorie, keine der drei genannten. Da habe ich nichts weiter gefunden. Keiner der Tutoren war zu dieser Zeit bereit und fähig und in der Lage und willens und so. Es könnte aber sein, dass wenn die Nachfrage entsprechend groß ist, dass noch ein weiterer Termin eingeräumt oder zur Verfügung gestellt werden kann, dann müsste man noch jemanden suchen. Weiß ich nicht. So, also okay, Webseite. Und auf der Webseite habe ich sinnvollerweise... Das ist nicht verbindlich, dieser Eintrag. Nicht? Das ist nur, um Überblick zu kriegen. Das heißt, Sie können weiterhin frei wechseln oder sowas. Es ist nur so, ich habe dann angegeben, dass das bis Montagnacht 0 Uhr eingegeben werden muss. So, und habe dabei nicht berücksichtigt, dass ich selbst bis Montagnacht 0 Uhr auch nichts zu sehen kriege. Ich kriege dann erst Montag oder Dienstag früh um 2 eine Mail mit den Ergebnissen. Von daher kann ich im Moment nicht viel dazu sagen. Also jetzt, was die Auslastung hier angeht und so. Gut, dann machen wir weiter. Wir hatten letztes Mal festgestellt, die Tafeln hier sind wesentlich besser, dass man keine Mengenmessfunktion Lambda angeben kann auf der Potenzmenge der reellen Zahlen. Mit den drei Eigenschaften A, muss ich sehen, dass ich die richtig hinkriege. Gleich B minus A für jedes Intervall. Dann B, was war das? Verschiebeinvarianz, Lambda von D plus X ist gleich Lambda von D für alle D aus P von R, X und R und C A N aus P von R paarweise disjunkt N in N. Dann ist Lambda von der Vereinigung der AN's das gleiche wie die Summe der Lambda von AN. Ist ein bisschen klein, aber es ist nichts Neues dazugekommen. Gut, diese drei Eigenschaften lassen sich nicht auf allen Mengen in R definieren oder bekommen. Achso, und ich schreibe nochmal dazu, es gibt also keins. Und dieses, es gibt keins, dafür haben wir halt das Auswahlaxiom oder Axiom of Choice gebraucht. Aha, so. So, das war. So, die nächste Frage wäre jetzt zu sagen, wir gehen ein bisschen weniger ambitioniert ran. Wir stecken jetzt etwas zurück. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Und wir werden nachher dazu kommen. Und das wird der Weg sein, den wir gehen. Im Ergebnis wird man Lambda nicht auf ganz R, also nicht auf der gesamten Potenzmenge, definieren, sondern auf einem kleineren. Ja, also auf einer Teilmenge der Potenzmenge, und sowas wird häufig als Mengensystem bezeichnet. So, naheliegenderweise sollte dieses kleinere Mengensystem zumindest diese Eigenschaften hier erlauben. Das heißt, es sollte Intervalle enthalten. Also es sollten zum Beispiel nicht nur die einelementigen Teilmengen sein, also die Intervalle. Was sollte noch sein? Es sollte auch Komplemente enthalten. Also wenn ich eine Menge messen kann, dann sollte ich ihr Komplement auch messen können. Das ist ja der Rest. Und außerdem wenn ich abzählbar viele Mengen ANs habe, sollte die Vereinigung der ANs ebenfalls enthalten sein. So, das sind, ist noch nichts Präzises oder sowas. Es ist einfach nur so das, was sich dann rausstellen wird, dass man das so machen will. So, und jetzt könnte man natürlich zunächst mal sagen, warum beschränke ich mich hier auf abzählbare Mengensysteme? Na, das sieht man ja jetzt schon, wenn ich beliebige Mengenvereinigungen zulassen kann. Jede Menge lässt sich natürlich schreiben als Vereinigung von einpunktigen Mengen. Und wenn ich die einpunktige Menge messbar hätte und fordern würde, dass ich beliebige Vereinigungen auch messen lassen, dann kriege ich alles automatisch. Das heißt, ich muss mich hier schon beschränken auf abzählbar viele, sonst wird es zu viel. Also gibt das zu viel. Nebenbemerkung. So, aber bevor wir da jetzt weiter drauf eingehen, das ist das, was wir machen werden, könnte man jetzt nochmal diskutieren, dass man von den drei Eigenschaften, die da oben stehen, auch noch welche weglassen oder anstelle dessen welche weglassen könnte. Erstens, so, da oben fordere ich, nehme dieses Ding hier weg, da falle ich irgendwann mal drüber. Da habe ich gefordert in C, das, was vielleicht auf den ersten Blick nicht so überzeugend ist, dass ich unendliche Vereinigungen auch immer so hinkriege. Man könnte also anstelle von C nur endliche Vereinigungen fordern. Für alle A und B aus der Potenzmenge, die natürlich disjunkt sein sollen. Okay, das ist dann so einer dieser Punkte, die bei der Einführung der Maßtheorie intensiv diskutiert wurden. Tatsächlich geht das. Im R hoch n ist das für n gleich 1 und n gleich 2 umsetzbar. Man kann eine Mengenfunktion Lambda auf der gesamten Potenzmenge definieren, die nicht abzählbar additiv ist, aber endlich additiv. Jupp. Da unten steht aber nichts Wichtiges mehr. So, geht das? Einen Moment, das geht zurück auf Stefan Banach. Also ich schreibe hier jetzt richtig die Titel hin von diesen Arbeiten, in denen das gemacht wurde, um auch so ein bisschen Gefühl dafür zu erzeugen, wie das historisch einzubetten ist. Das ist erschienen in der Fundamente Mathematike, Zeitschrift Nummer 4 im Jahr 1923, Seite 7 bis 33. Nicht, dass Sie das jetzt nachgucken sollen. So, das ist lösbar. Man findet so eine Funktion Lambda, aber das ist nicht eindeutig. Also dieses Lambda ist nicht eindeutig bestimmt. Dadurch, dass es vorgegeben ist, ist es ja auf den Intervallen. Das ist gerade die Intervalllänge. Und das bestimmt es nicht eindeutig, wenn man es auf allem definieren will, mit dieser Forderung. So, für n gleich 1 und n gleich 2 ist dies lösbar. Für n gleich 3 nicht mehr. Das geht auf Hausdorff zurück. Und das hat er bemerkenswerterweise früher gesehen. So, tatsächlich, und das ist der wesentliche Grund, weshalb man das jetzt nicht weiterverfolgt, lassen sich in R3, so, dann nehme ich jetzt die offenen Kugeln. Einheitskugel um 0 und Zweiheitskugel um 0 und die beiden lassen sich in disjunkte Mengen zerlegen. B1 von 0 als Vereinigung EK. K gleich E sollen die heißen. EK, K gleich 1 bis M. Sowie B2 von 0 gleich Vereinigung FK, K gleich 1 bis M, zerlegen. Endlich viele, ne? So zerlegen soll es heißen. Dass ich die Mengen EK nehmen kann, Stück für Stück, verschieben, drehen verschieben und drehen und daraus die Mengen FK machen kann. Sie heißt dann noch geometrisch kongruent. Und Mengen, die sich einfach nur durch Verschieben im Raum und Verdrehen verändern, die verändern das Volumen, nicht? Sodass sie also auch gleiches Volumen haben sollten. Das ist natürlich eine fantastische Sache. Ich nehme eine Orange, schneide die in endlich viele Stücke, drehe die auseinander und kriege eine doppelt so große Orange. Ja, das müssen Sie den Hausdorff fragen. Also das Problem ist natürlich, dass die Mengen EK und FK jetzt nicht so ganz simpel sind, ne? Sondern das sind so Mengen, die so ähnlich entstehen wie diese nicht messbaren Äquivalenzklassen, die wir letztes Mal dran hatten. Auswahl von irgendwelchen, also Auswahl von einzelnen Punkten aus Äquivalenzklassen. Die sind auch nicht so, wie ich es jetzt so versucht habe zu suggerieren, kleine Apfelsinenschnitze oder sowas. Sondern die sehen ziemlich hässlich aus. Das sind irgendwie reelle Zahlen ohne Rational. Ich bin mir im Moment nicht sicher, ob man das dafür braucht. Keine Ahnung. Wenn Sie es ohnehin kriegen, prima. Das keine Ahnung. Ich nee, aber da geht's, also da kann man so ein Lambda definieren, überall, aber im R3 geht es halt nicht mehr. Achso, ich kann Ihnen aber. Bleibt da. Das ist wohl auch. Ich habe es nie versucht, intensiv anzugucken. Dieses Phänomen ist als Banach-Tarski-Phänomen bekannt. Nee, nicht Phänomen, sondern Paradox, so. Und da ist die Quelle, siehe. Wer sich damit intensiver beschäftigen will, kann zum Beispiel in einem ziemlich gut geschriebenen Artikel von Stromberg, The Banach-Tarski Paradox, Zeitschrift NMath Monthly, 86, 1979, auf den Seiten 151 bis 161, wohl beschrieben, oder es gibt auch ein ganzes Buch drüber. So, weil es ein Buch ist, muss man das hier groß schreiben. Das ist in Cambridge University Press. ...1985. So, eben weil dieses Paradoxon für ab n größer gleich 3, ich meine, für n gleich 4 geht es dann sowieso, auftaucht, es ist so, dass man diesen Weg, diesen Ausweg, der hier steht, nur endliche Additivität anzunehmen, der, wie gesagt, für n gleich 1 und n gleich 2, also in Ebene und R, funktioniert, wenn auch nicht eindeutig, aber ab n gleich 3, ja, paradoxisch wird. Aus diesem Grund wählt man diesen Weg nicht, sondern besteht darauf, dass man hier abzählbare Vereinigungen zulassen kann. So, wo ist das hier? Da. So, die andere Alternative, 2, funktioniert auch nicht. Hier entsteht das Paradoxon daraus, dass das Maß oder das Volumen sich nicht ändert, wenn ich verschiebe und drehe. Das ist die Eigenschaft B, die da im Wesentlichen steht, dass im R das Verschieben das Maß nicht ändert, in höherdimensionalen kommt das Verdrehen noch dazu. Also man könnte B fallen lassen. Und A, ja okay, dann haben wir schon wieder das Problem, diese Intervalllängen, die da stehen, so wie sie da definiert sind, sind sie halt verschiebeinvariant. Wenn ich A plus D und B plus D das Intervall nehme, ist das genauso lang wie das Intervall von A bis B. Und das A schwäche ich jetzt ab, einfach nur dazu, dass das Einheitsintervall Länge 1 haben kann, oder soll. Ja, ansonsten ganz weglassen. B ganz weglassen und bei A nur Lambda von Einheitsintervall gleich 1 fordern. Und auch dann kann man zeigen, ja. Auch dann gibt es kein Lambda auf der gesamten Potenzmenge von R nach 0 unendlich, 0 unendlich. Welches einerseits größer 0 ist, also nicht identisch gleich 0, Lambda von R größer 0. Und außerdem Lambda von jedem einzelnen Punkt gleich 0 hat. Sodass auch so andere, nicht ganz so naheliegende Aufweichungen der drei Eigenschaften nicht zum Erfolg führen. Lambda von R, die Menge ganz R, wird von Lambda ja mit irgendwas belegt. Hier, so wie es da steht, bei den Eigenschaften A bis C, muss Lambda von R gleich unendlich sein. Okay? So, wenn Lambda von R gleich größer 0 ist, dann gut, Moment, mit dieser Eigenschaft muss es sowieso größer 0 sein. Ja, okay. Also das kann man weglassen. Und sodass Lambda von jedem einzelnen Punkt gleich 0 ist. Das geht nicht. So, all diese Beispiele oder sowas sind jetzt nichts, was Sie lernen oder verstehen. Ich habe es ja nicht mal hergeleitet oder sowas. Es soll einfach nur eine Motivation dafür geben, dass man jetzt anfängt, kleinere Mengensysteme zu suchen, nicht die gesamte Potenzmenge, auf denen man dann versucht zu messen. Also messbare Mengen ausfindig zu machen. Und das ist das, was jetzt kommt. Ich schreibe es nochmal hin. Problem ist also, welche Mengen lassen sich messen? Oder anders ausgedrückt, welche Mengen sind messbar? So, und jetzt gibt es eine Definition, nämlich was sind messbare Mengen? Jetzt fange ich aber ganz andersrum an. Ich mache nämlich nicht mehr weiter mit R oder R hoch N oder sonst was, sondern fange ganz abstrakt an und definiere etwa, was eine messbare Menge sein soll. Ohne irgendeinen Bezug zu R und so weiter. Das ist der typische mathematische Weg. Wenn man das konkrete, einfache Problem nicht lösen kann, sucht man sich ein abstraktes, größeres. Wir kommen aber zu R zurück, ein bisschen später, ist schon klar. Also, ich nehme irgendeine Menge und dann nenne ich eine Teilmenge der Potenzmenge. Nicht die gesamte Potenzmenge, im Moment irgendeine Teilmenge. Die nenne ich Sigma-Algebra. Über x, also sie bezieht sich auf die Grundmenge x, wenn die folgenden drei Eigenschaften erfüllt sind. Erstens, die gesamte Menge ist Element der Sigma-Algebra. Zweitens, die Sigma-Algebra, die Eigenschaft, dass wann immer ich ein Element aus der Sigma-Algebra nehme, f aus f, dann ist auch ihr Komplement in der Sigma-Algebra. Und das dritte, wenn ich irgendwelche abzählbar viele Mengen nehme, fn aus f, dann kann ich sie auch vereinigen. Also dann ist auch ihre Vereinigung. Teilmenge von f. So, das ist schon das Ende der Definition. Das sind die drei Eigenschaften. Gut. Eben war der Schwamm doch noch da.
Da.
Nein, die Fn's können irgendwas sein. Sie müssen auch nicht, hier steht nicht paarweise disjunkt dabei, das ist ganz beliebig. Das ist nicht schlimm, hier paarweise disjunkt zu fordern. Also es gibt jetzt 123 Möglichkeiten, das umzuformulieren. Zum Beispiel, indem man anstelle von Vereinigung Durchschnitte fordert, indem man von hier Disjunkte fordert und so weiter. Man muss die halt entsprechend zusammensetzen. So, und dies hier könnte übrigens genauso gut in der Vorlesung über Wahrscheinlichkeitstheorie stehen. Das ist völlig das gleiche Konzept. Und jetzt geht es los, dass man noch andere Mengensysteme definiert. Dieses hier, die Sigma-Algebra, ist aber die mit Abstand bedeutendste Art von Mengensystem in der Maßtheorie. Und wenn Sie ein anderes Buch, oder nicht ein anderes, wenn Sie ein typisches Buch mit Maßtheorie aufschlagen, da begegnen Ihnen dann noch Ringe, Halbringe, Algebren, Halbalgebren und so ein Krams alles. Das sind alles so Unterversionen hiervon, wo nur bestimmte Eigenschaften gelten. Das ist die mit Abstand wichtigste. Alle anderen, ja, vergessen tun Sie nicht ganz, aber ich meine, wenn Sie eine sich merken sollen, dann diese da. So. Ich habe das geschrieben, eine Menge. Ich sollte. Ja, okay, das sind alles Teilmengen von x, aber diese Menge hier ist natürlich ein Element der Sigma-Algebra. Wird also messbar genannt oder f-messbar, wenn f bedeutsam ist. Man kann verschiedene Sigma-Algebren betrachten und ganze Wahrscheinlichkeitstheorie, also Theorie der stochastischen Prozesse, hat diese Aussagen von messbar bezüglich einer Sigma-Algebra sehr oft. Wenn ich zum Beispiel zwei Sigma-Algebren habe, f und g, und ich sage messbar, dann muss ich sagen, worauf sich das bezieht. Also gut, wenn f nicht eindeutig ist, wie auch immer. Ja, und das Paar XF wird halt messbarer Raum genannt. Begegnet ist Ihnen wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal ein topologischer Raum. Der sieht ja ziemlich ähnlich aus. Topologischer Raum ist auch eine Menge und ein System von offenen Teilmengen. Und die Bedingungen für einen topologischen Raum, ja, wenn Sie die nicht im Kopf haben, könnten es die sogar sein. Sind auch sehr ähnlich. Da kommen wir dann noch zu. Sie sind formal sehen sie nicht sehr verschieden aus, sind aber völlig anders. Insbesondere ist da bedeutsam, dass eine Sigma-Algebra mit einer Menge auch das Komplement enthält. Das tut eine Topologie nicht. Denn eine Topologie, das sind gerade die offenen Mengen und die Komplemente sind die abgeschlossenen Mengen und die offenen Mengen sind typischerweise nicht abgeschlossen, bis auf Sonderfälle. So, eine Bemerkung. Also, wenn ich eine Sigma-Algebra nehme über eine Menge x, so gilt. Erstens, die Sigma-Algebra enthält, so wie es hier steht, die gesamte Menge. Und sie enthält aber auch die leere Menge. Denn die leere Menge ist ja einfach das Komplement der gesamten Menge. Und weil ich Komplemente nehmen kann, gut. So, natürlich können Sie jetzt auch sagen, ich könnte das 1 hier sofort dadurch ersetzen, dass ich schreibe, die leere Menge soll drin sein. Und dann sähe der Schluss gerade so aus, dass dann auch die gesamte Menge drin ist. Also das heißt, diese Bedingungen, die hier stehen, sind so ein bisschen austauschbar. Erklären Sie ihm das mal. Ergeben.
Also man könnte wahrscheinlich sagen, wenn es nicht eindeutig ist, um es sozusagen.
schreibt man nicht eindeutig, ja? Bedeutsam ist so ein bedeutsames Wort halt.
Hm? Bitte?
Ja, okay, also wenn es mehr als wenn es F und G da sind. So. Also wenn ich zwei Sigma-Algebren habe und ich sage, die Menge F ist messbar, dann muss ich mich entscheiden, liegt sie jetzt in der einen oder in der anderen. Also ich muss mich beziehen darauf. Ne? Und darum F messbar. Ja. Sie gucken so, als ob das so schwierig sei. Gebt zu, dass das Wort bedeutsam nicht die klügste Wahl war. So, die nächste. Ja, die nächste ist ein bisschen arg formalistisch. Also. Hier steht ja, dass ich abzählbare Vereinigungen immer drin habe und dann sind natürlich auch endliche drin. Das ist nicht sehr tief, die Erkenntnis, aber formal kann ich das so hinschreiben, ich nehme zwei Mengen F1 und F2 und definiere mir dann F3, F4, F5 und so weiter dazu, einfach als die leere Menge. Okay, dann ist sind alle Fn's in der Sigma-Algebra F und damit auch die Vereinigung. So, das ist arg formalistisch, nicht? So, jetzt nicht ganz so formalistisch, Fn in F, N in N, dann ist auch der Durchschnitt der Fn's, Fn, N, 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 messbar. Also wann immer ich abzählbar viele Mengen Fn nehme, ist der Durchschnitt messbar. So, Fn aus F, daraus folgt, dass Fn Komplement aus F ist. Das ist 1, 1, 2i und das gilt für jedes n aus n. Daraus folgt, dass die Vereinigung der Fn Komplements messbar ist. Gut, daraus folgt wiederum, dass die Vereinigung der n aus n, Fn-Komplement, Komplement messbar ist. Ja, denn ich habe eine Menge, die drin ist und das Komplement ist auch drin. 1, 1, 2i. Ja, und jetzt schreibe ich diese Menge einfach als mit den De Morgan-Regeln als Durchschnitt von Fn Komplement, Komplement. N aus N. Und nun ist Fn Komplement, Komplement wieder Fn, nicht? Sodass insgesamt der Durchschnitt der gesamten Fn's dasteht. Also, diese Menge ist in F, also ist auch diese Menge in F, weil es ja die gleiche ist. So, und jetzt können Sie auch sehen, dass es ganz egal ist, ob ich hier als Forderung Vereinigung schreibe oder Durchschnitt, weil dieses Argument gibt mir das, wenn jeder Durchschnitt drin ist und die Komplemente, dann ist auch jede Vereinigung drin. Indem ich einfach so hin und her schaukle. So, Beispiele. Und jetzt habe ich eine schlechte Nachricht. Wir werden die nächsten 2 Wochen ungefähr eigentlich fast nur banale Beispiele betrachten. Aber immerhin, die gesamte Potenzmenge ist eine Sigma-Algebra. Die maximale Sigma-Algebra. Also eine größere gibt es nicht. Größer bezieht sich auf Mengeninklusion. Nicht? F ist, also geschwungen F, die Sigma-Algebra ist eine Menge von Mengen. So, das ist völlig klar, ja, weil das ja nur Elementaussagen sind, die hier stehen. Und in dem Mengensystem Potenzmenge ist natürlich die gesamte Menge, alle Komplemente, alle Vereinigungen, alles ist drin. Ähnlich banal ist die Aussage, diese Sigma-Algebra hat die Perfidie, dass sie zugleich auch eine Topologie ist. Nämlich die maximale Topologie. So. Ich nehme nur die leere Menge und alles und x. Ist auch eine Sigma-Algebra. Die minimale. Na, weniger geht wirklich nicht. Denn ich muss in jeder Sigma-Algebra mindestens ein Element haben, die gesamte. Also es gibt nicht ganz leer. Ganz leer ist keine Sigma-Algebra. Und da ich die Komplementseigenschaft habe, muss ich die leere Menge mindestens noch dazu nehmen. Drittens. So, jetzt hangeln wir uns mal hoch. Angenommen, ich habe irgendeine Teilmenge x, irgendeine Teilmenge f. Ja, den ist natürlich f hier drin, da nicht drin. Und was kann ich jetzt machen, um eine Sigma-Algebra zu kriegen, in der f drin ist? Was immer drin sein muss, ist x und die leere Menge. F soll auch drin sein. So, was muss man jetzt noch dazu tun? Ja, das Komplement von F. Das reicht denn schon. Das ist keine Topologie, also zumindest keine vernünftige. Also eine Sigma-Algebra. Die kleinste, die F enthält tatsächlich. Das lasse ich mal da. So. Ja, wenn ich jetzt genauso wie hier eine Menge F nehme, die nicht gerade die leere und die ganze Menge ist, dann ist natürlich das hier keine Sigma-Algebra, denn das Komplement fehlt einfach. Das ist eine Topologie aber. So, das waren jetzt wirklich sehr einfache Beispiele. Weil dann fehlt das Komplement des Komplements. Wenn ich also nur, wenn ich das F rauslassen würde hier, würde das Komplement des Komplements fehlen. Ja, ich muss ja davon auch wieder das Komplement nehmen dürfen. So, etwas weniger banal als das hier ist die Menge aller Teilmengen von x, derart, dass f abzählbar ist. Oder F-Komplement abzählbar. Also bei den reellen Zahlen, wenn x die reellen Zahlen wäre, dann wäre zum Beispiel die rationalen Zahlen wären hier drin. Die reellen Zahlen ohne die rationalen Zahlen natürlich auch. Und da gibt es noch wesentlich mehr. Zur Behauptung, das ist eine Sigma-Algebra. Ja, endlich oder, ja. Also in diesem etwas erweiterten Sinne. Ja, jede endliche Menge lässt sich auch abzählen. So, erste Feststellung, x aus f ist drin, denn die leere Menge, sprich x Komplement, ist abzählbar. Und das ist ja die Bedingung, die Menge oder okay, angenommen, ich nehme Menge F, die drin ist. Ja, was heißt, sie ist drin? Dann ist sie abzählbar. Oder ihr Komplement ist abzählbar. Das Wort abzählbar ist lang. So, und das ist genau dann der Fall, wenn F-Komplement oder F-Komplement abzählbar ist. Ja, F-Komplement, ich schreibe es nochmal deutlicher, so abzählbar oder F-Komplement. Das ist ja einfach nur Aussagenlogik zusammen mit der Feststellung, dass diese zwei Mengen gleich sind. Und ich habe einfach dann vertauscht. Und das bedeutet aber gerade, dass F-Komplement aus F ist. Die Menge F-Komplement ist abzählbar oder ihr Komplement ist abzählbar. So, die spannendste Eigenschaft ist jetzt die letzte. Steht jetzt hier ganz unten. Doch, das letzte ist auch eine Äquivalenz. Das da drüber ist, hätte ich vielleicht einfach weglassen sollen, dass es eine Äquivalenz ist. Gut, also das dritte ist wenn ich abzählbar viele habe, Mengen fn, dann unterscheide zwei Fälle. Erstens, alle fn sind abzählbar. Abzählbar. Dann ist natürlich f, die Vereinigung der fn's, als abzählbare Vereinigung abzählbarer Mengen wieder abzählbar. Und insbesondere folgt, dass f in dieser Sigma, also in diesem Mengensystem drin ist. So, und der zweite Fall ist, dass nicht alle fn sind abzählbar. Also ein fn0 ist nicht abzählbar. Können noch mehrere sein, aber das ist egal. Dann ist fn0 Komplement abzählbar. Und dann ist, ich nehme jetzt die Vereinigung aller fn's, n aus n. So, von der behaupte ich, also von der möchte ich zeigen, dass sie wieder Teilmenge, Entschuldigung, dass sie wieder Element von diesem f ist. Ich gucke mir ihr Komplement an. Das ist der Durchschnitt aller n aus n, fn Komplement. Und dieser Durchschnitt aller fn Komplement, der ist natürlich eine Teilmenge von fn0 Komplement. So, fn0 Komplement ist aber abzählbar. Also habe ich eine Teilmenge einer abzählbaren Menge, die wieder abzählbar sein muss. Okay, so das. Ich nehme den Schnitt über alle. Gut, und jetzt wollte ich nur noch schreiben. Also jetzt habe ich, ich möchte zeigen, dass diese Menge in F ist und ich habe jetzt gezeigt, dass ihr Komplement abzählbar ist. Ja, und das ist die Bedingung dafür, dass das Element der, von dem geschwungenen F ist. Die Menge selbst oder ihr Komplement ist abzählbar. So dass also Vereinigung Fn, n aus n, Element F folgt. Das war also dieser Beweis. So, das ist 4, 5, 6. Eine Sigma-Algebra, die ein bisschen interessanter ist, ein bisschen weniger banal. Die wird ansonsten nicht besonders wichtig sein, nur an einer Stelle in der Zukunft werden wir sie nochmal brauchen. Da kommen wir dann noch hin. So, jetzt wieder ein bisschen Formalismus. Angenommen, ich habe irgendeine Teilmenge von x. Und eine Sigma-Algebra f über x. Dann definiert, ja, ich nehme jetzt fy ist gleich f geschnitten y, ist ein bisschen schlampige Schreibweise. Ich nehme die Menge aller Durchschnitte von Elementen von geschwungen f mit y, f in f. So, und das ist dann eine Sigma-Algebra über y. Die gelegentlich auch als Spur-Sigma-Algebra bezeichnet wird. Also die Spur von f auf y oder in y. Und ja, das ist eine Sigma-Algebra, behaupte ich mal. Wenn Sie das nicht glauben, dann nehmen Sie die gesamten drei Eigenschaften und rechnen sie nach. Die Nachrechnerei ist einfacher Formalismus. Einfach nur immer alles mit y schneiden. Also da ist wirklich nichts dabei. Und schließlich lasse ich weg. A passt es nicht mehr hin und B kommt später. So, jetzt eine der Satz und Definition. Nachdem wir jetzt einzelne Sigma-Algebren soweit untersucht haben und eigentlich nicht mehr viel darüber sagen können, kommen wir jetzt zu mehreren Sigma-Algebren. Entschuldigung, so. Geschwungen f Lambda. Lambda irgendeine Indexmenge, die nicht leer sein soll. Und ich nehme eine beliebige Familie. Von Sigma-Algebren. Über einer festen Grundmenge x. So, jetzt nochmal zum Nachdenken. Jedes der F-Lambdas, jedes einzelne, ist eine Teilmenge der Potenzmenge. Wenn ich mehrere F-Lambdas habe, habe ich verschiedene Teilmengen der Potenzmenge. Von irgendwelchen Teilmengen kann ich die Durchschnitte nehmen. Also ich nehme jetzt den Durchschnitt von Teilmengen der Potenzmenge. Das ist eine Teilmenge der Potenzmenge und das ist wieder eine Sigma-Algebra über x. Das ist definitiv geschwungen, F Lambda. Danke, das wäre sonst Unsinn. Dieses FY ist jetzt ein neues F, also eine Sigma-Algebra über Y, die man kriegen kann, indem man einfach alle, also das ursprüngliche geschwungene F über X nimmt und einfach den Durchschnitt mit allen. Das ist jetzt eine Bezeichnung, das ist eine neue Sigma-Algebra, die eben definiert ist über eine andere Grundmenge. Ach so, diese Lambdas, ne? Achso, ja, Entschuldigung, diese Lambdas, die gerade verschwunden sind, sind ganz andere. Das ist ein echter Index. Dieses Y hier muss man halt irgendwo hinsetzen, wenn man den Bezug haben will. Man kann es auch links oder rechts oder oben hinschreiben. Das ist nicht entscheidend. Aber es ist was ganz anderes gemeint. So, das ist die erste Aussage. Die zweite Aussage. Angenommen, ich nehme jetzt keine Sigma-Algebra. Sondern ich nehme irgendeine Menge von Teilmengen. Ja, dann kann ich zu diesem Mengensystem, welches weit entfernt ist, davon eine Sigma-Algebra zu sein. Und dann gibt es eine kleinste Sigma-Algebra, die das G enthält. Wird manchmal auch minimale oder gröbste Sigma-Algebra genannt. Ja, und sie wird als die von G erzeugte oder induzierte Okay, das war jetzt blöd. Sagen wir so, mit Sigma von G notiert oder als Sigma von G notiert. Also, wenn ich irgendein Mengensystem habe, dann kann ich eine kleinste Sigma-Algebra finden, die das enthält. Und das dreht man auch um. wenn ich irgendeine Sigma-Algebra f über x habe und wenn für die gilt, dass f gleich Sigma von g ist für irgendein Mengensystem, ja, dann wird G als erzeugenden System oder als Generator von F bezeichnet. Das Generator ist im Englischen übrig. Üblich, G generates F. So, und so ein G ist keineswegs eindeutig. Also wenn ich zum Beispiel für ein G nehme und dann nehme ich G-Komplement, also die Menge aller Komplemente von dem G, dann erzeugt das die gleiche Sigma-Algebra. Aber das G und das G-Komplement muss nicht miteinander übereinstimmen.
Paul, ja? Kann ich ein kleinstes G finden, also sowas wie eine Basis?
Nee, typischerweise nicht. Bei endlichen Mengen ja, bei endlichen geht es immer, bei nicht endlichen ist es so, dass man immer noch ein Element wegnehmen kann. So, die Aussage war jetzt, die Aussage da oben war jetzt zunächst mal, dass ich beliebige Sigma-Algebren schneiden kann und wieder eine Sigma-Algebra kriege. Und der Beweis ist, sehr einfach. Also der ist wesentlich einfacher, als sich die Aussage vorzustellen. Ja. Ich nehme diesen Durchschnitt aller Mengen. Dieser Durchschnitt aller Sigma-Algebren gilt. So. Die Gesamtmenge x ist aus Lambda für f Lambda für jedes Lambda. Und damit folgt natürlich, dass sie auch im Durchschnitt über alle f Lambdas ist. Und das ist 1, 1, i, die erste Bedingung der Sigma-Algebra. Dann f aus dem Durchschnitt der f Lambda. Lambda aus Lambda. Daraus folgt, f ist aus f Lambda für jedes Lambda. Ja. Daraus folgt, f Komplement ist aus f Lambda für jedes Lambda. Und daraus folgt, ja, dass das f Komplement Element Durchschnitt der F-Lambdas ist. So einfach ist das. Also 1, 1, 2i. So, und das dritte ist ähnlich. Angenommen, ich habe abzählbar viele Fn's, die alle in diesem Durchschnitt liegen. So, dann muss ich wischen.
woher kommt der Name Sigma Algebra oder hat es nicht mal irgendeine Bedeutung?
Also das Algebra kommt daher, dass ich diese Eigenschaft mit Vereinigungen oder sowas, endlichen Vereinigungen, hat gewisse Algebra-Anklänge. So, und das Sigma kommt daher, dass man abzählbar unendlich, das steht für abzählbar unendlich, also wird in vielen Belangen für abzählbar unendlich verwendet. Zum Beispiel G-Sigma oder F-Sigma-Mengen oder sowas sind beliebige abzählbare Durchschnitte abgeschlossener Mengen und so. Also das ist eine Sprechweise, das ist jetzt, hat ansonsten keine weitere Bedeutung. Ne? So, was war das jetzt? Das war dieses hier. So, genauso wird das wieder aufgedröselt. Jedes einzelne Fn ist in F Lambda für jedes n. Lambda in Lambda. So, daraus folgt, dass die Vereinigung der Fn's n in n Element F Lambda ist für jedes Lambda. F Lambda muss da stehen. So, und daraus folgt, dass die Vereinigung der n in n Fn Element, ja, weil es in jedem F Lambda ist, ist es auch im Durchschnitt. Im Durchschnitt F Lambda. Lambda aus Lambda. Also 1, 1, 3. So, das ist doch mal schön, mal einen Satz zu haben, wo der Beweis wesentlich einfacher ist, als die Aussage zu verstehen. So, die nächste Aussage ist die Existenz einer kleinsten Sigma-Algebra, die ein beliebiges Mengensystem enthält. Ja, und das ist ein billiger Trick, den man jetzt mit 1 macht, indem man Folgendes sagt. Ich nehme irgendein Mengensystem. Und setze f gleich Durchschnitt über alle Sigma-Algebren g. Ah, nee, Quatsch. Entschuldigung, g darf ich nicht nehmen, Blödsinn. Ich nehme jetzt c. C-Sigma-Algebra. G ist enthalten in c. Sowas gibt es natürlich. G ist ja Teilmenge von P von X. P von X ist eine Sigma-Algebra. Also taucht hier auf jeden Fall was auf. Ja, ist der Durchschnitt nicht leer? Und damit ist da eine Sigma-Algebra nach I. Also das ist eine Sigma-Algebra. So, jetzt war noch die Behauptung, dass es die kleinste ist. Achso, Moment, dass es G enthält natürlich, ist die erste Aussage. Wo steht das noch? Eine kleinste, die G enthält. Also G ist natürlich enthalten in diesem Durchschnitt, weil G in jeder der Einzelnen enthalten ist. Und dieses F ist zudem die kleinste G enthaltende Sigma-Algebra. Denn wann immer ich eine Sigma-Algebra F' habe, mit G aus F', dann ist dieses F', ich schreibe das mal so ein bisschen, in diesem Durchschnitt, das ist ja gerade das F' taucht hier unten irgendwo auf. Es ist eine Sigma-Algebra, die G enthält. Es taucht also hier auf, das heißt insbesondere dieser gesamte Durchschnitt enthalten in jedem Einzelnen hier. Also ist F enthalten F'. So rum. Gut. Dieses hier oben ist ein Fleck auf der Tafel. Ferner ist G aus F und dieses war eigentlich ein Satzpunkt. Und dann dieses F, was da definiert ist, ist auch noch die kleinste, weil es in jeder anderen enthalten ist. Gut. So, das heißt, mit diesem Trick, mit dem beliebigen Durchschnitt von F Lambdas, kriegt man also die kleinste Sigma-Algebra, indem man einfach diese Konstruktion macht. Und das ist wenigstens so ein bisschen Stück von Eindeutigkeit. Nicht? Wann immer ich ein G habe, irgendein G, gibt es wenigstens eine kleinste Sigma-Algebra. Ein paar Bemerkungen. Erstens, wenn Sigma bereits eine Sigma-Algebra ist, ja, G natürlich nicht Sigma, dann ist Sigma von G gleich G. Also das heißt, durch diese Konstruktion von dem vorigen Satz kriege ich bei Sigma-Algebren selbst nichts Neues dazu. Das ist etwas, was man später häufiger mal verwendet. Nicht? Dass man hat irgendwelche Mengensystemgleichheiten, weiß, dass das eine Sigma-Algebra ist und enthalten in einem anderen. Und dann nimmt man die Sigma-Algebra und kriegt dann diese Enthaltensrelation auch für die Sigma-Algebren. So, jetzt schreiben wir das, was wir vorhin schon mal geschrieben hatten, ein bisschen gebildeter auf. Wir nehmen halt eine feste Menge und sagen, die kleinste Sigma-Algebra, die das einelementige Element der Potenzmenge enthält, ist gerade leer F-Komplement X. So, wenn ich zwei Mengensysteme G1 und G2 habe, und eine weitere Sigma-Algebra F, halt mit G1 enthalten, G2 enthaltenen F, so folgt, ja, jetzt brauche ich die dritte Tafel. denn jetzt hin? Ja, dann kann ich die Sigma-Algebra von G1 nehmen. Das ist die enthalten in der Sigma-Algebra von G2. Und die ist enthalten in der Sigma-Algebra von F. Und die ist natürlich sowieso gleich F nach I. Gut. Jetzt... Das war alles völlig abstrakt, hat überhaupt keine Struktur auf den Mengen x gebraucht. Einfach nur rechnen mit Sigma-Algebren. Auf beliebigen Mengen. Jetzt kommt ein Abschnitt Borel-Sigma-Algebren. Und da nehmen wir Mengen, die wir schon kennen und auf denen schon Strukturen da sind. Auf denen es zum Beispiel schon offene Mengen gibt. Und... ich erinnere zunächst daran... was eine Topologie war. So, und das war einfach ein Mengensystem. T aus der Potenzmenge mit den drei Eigenschaften. A, die leere Menge ist drin, die gesamte Menge ist drin. B, wann immer ich zwei Mengen habe, U und V, achso, das waren die offenen Mengen, nicht? Also die Mengen aller offenen Mengen. Die leere Menge ist offen, die gesamte Menge, der gesamte Raum ist offen. Durchschnitte zweier, also endliche Durchschnitte von offenen Mengen sind offen. Und C, beliebige Vereinigungen sind wieder offen. So, und ich schreibe da rechts nochmal daneben, wie die Sigma-Algebra-Eigenschaften aussehen. Also f war x in f. Und... die sehen, sind wie gesagt nicht besonders verschieden aus. Also zum Beispiel, dass die gesamte Menge drin sein soll, ist gleich. Die leere Menge ist auch immer in der Sigma-Algebra. Schreibe ich nochmal dazu. Und zwar wegen dieser Eigenschaft hier. Dann endliche Durchschnitte, also endliche Durchschnitte sind natürlich drin, weil auch endliche Vereinigungen drin sind. Und einfach mit den Komplementen dreht man das denn hin. Also das mit den endlichen Durchschnitten kriegt man genauso hin für eine Sigma-Algebra. Was man nicht hinkriegt, ist diese Eigenschaft, die hier steht. Beliebige Vereinigungen offener Mengen sind offen, steht hier. Beliebige Vereinigungen messbarer Mengen sind nicht messbar, typischerweise. Da ist dieser Unterschied, dass ich hier abzählbar habe und hier beliebig habe. Ganz entscheidend. So, und dann machen wir für heute immer Schluss.